willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Und heute dreht sich alles natürlich wieder um eine spannende Technologie. Und zwar eine, die heiß diskutiert wird, Biogasanlagen. Aber was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Und welche wichtige Schlüsselrolle können sie vielleicht sogar für die Energiewende spielen?
Das Verrückte ist, wir haben bereits 10.000 Stück in Deutschland gebaut und eigentlich könnten diese Anlagen nämlich die sogenannte Grundlast zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich mir heute einen Experten eingeladen, oder wir uns, den Uwe Weltecke-Fabricius, weil ein dezentrales Energiesystem mit Biogasanlagen tatsächlich im Grunde fast unzerstörbar wäre. Selbst wenn ein Krieg ausbrechen würde, könnten die uns versorgen. Es wäre ganz schwer, das kaputt zu machen, das Energiesystem. Und man könnte Wertschöpfung vor Ort erzeugen, mit den Landwirten oder auch den Gemeinden, den Bürgern zusammen. Und das ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema, weil man im Grunde alles da reinpacken kann. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Uwe Weltecke-Fabricius, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Alles wird Strom.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben natürlich den Experten für erneuerbare Energien und Biogas oder einer der Experten. Also freut euch wirklich auf Fakten, spannende Einblicke und natürlich jede Menge Aufklärung rund um Biogas. Und wir starten mal ganz entspannt rein. Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder sofort weiß, wie eine Biogasanlage funktioniert. Wahrscheinlich haben wir so ganz grob so irgendwas im Kopf oder so einen Geruch in der Nase oder so. Aber bevor ich das jetzt anfange zu erklären, frage ich mal Uwe, sag mal, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz und knackig erklären, was ist eine Biogasanlage überhaupt und wie funktioniert die?
Na, das ist relativ einfach zu erklären. Es ist ein natürlicher Prozess. Weil alle organischen Materialien, also Pflanzen, die mal aufgebaut worden sind, irgendwo wieder abgebaut werden im natürlichen Kreislauf. So, und wenn man diesen Prozess unter Luftabschluss macht, dann entsteht bei der Zersetzung von organischem Material durch Bakterien Methan und CO2. Das passiert übrigens witzigerweise auch in uns selbst. Also es ist nichts anderes als eine Blähung, die manchmal, wenn man vielleicht was Falsches gegessen hat, unabsichtlich entsteht. Das ist Absicht in der Biogasanlage. Da wird in einem großen Beton oder auch manchmal Stahltopf Wärme, eine große Menge Material angesammelt und warm gehalten. Und in dieser Wärme entsteht halt das Biogas durch die Bakterien, blubbert nach oben, kann da aufgefangen werden unter diesen Dächern, die wir in der Landschaft manchmal sehen, so grüne, meistens grüne, manchmal aber auch weiße oder andersfarbige Hauben obendrauf. Das sind so eine Art Traglufthallen und darunter ist eine Gasblase. Da sammelt sich dieses Gemisch aus dem Biogas. Also das Biogas besteht aus Methan und CO2. Beides zusammen ist also das Biogas. Das Methan ist übrigens nichts anderes als das gleiche, chemisch das gleiche wie Erdgas. Erdgas ist nichts anderes als zersetztes organisches Material, das irgendwann vor Urzeiten in heute wesentlich tiefer gelegenen Schichten sich angesammelt hat und nach oben gefördert wird, um es hier zu verbrennen. Das, was die Natur da vor Hunderten von Millionen oder Hunderttausenden von Jahren an Energie gesammelt hat, an Energierohstoff gesammelt hat, das können wir jederzeit an der Erdoberfläche mit dieser sehr, sehr einfachen und auch sehr ungefährlichen Technik herstellen und damit dann anschließend alles Mögliche machen.
Also wahrscheinlich so der nützlichste, größte Furz, den man sich so vorstellen kann.
Ja, kann man so sagen. Also das ist tatsächlich so. Und wir haben da tatsächlich auch inzwischen ja eine ziemliche Menge an Ausbeute. Also so 6-7% der Stromerzeugung in Deutschland kommt daher, dass mit diesem Biogas in Motoren Strom erzeugt wird. Also eine ziemlich großer Pups, richtig. Danke. Aber ich muss noch was sagen. Es riecht nämlich nicht, weil das alles unter Dach sich abspielt. Das heißt, eine natürliche Zersetzung, wie sie manchmal stattfindet und dann möglicherweise eben schlecht riecht, haben wir da nicht. Wir haben tatsächlich eine Geruchsminderung, die dadurch erreicht wird. Zum Beispiel, wenn man Gülle oder Mist einsetzt, also tierische Exkremente, Reststoffe, die enthalten auch noch ein bisschen Energie, die werden mit vergoren, die enthalten auch diese Bakterien übrigens natürlicherweise. Und das, was da, wenn man das ansonsten so auf die Äcker bringen würde als Dünger oder lagern würde in großen Güllefässern, dann stinkt das zum Himmel. Und in Biogasanlagen wird es so ausgegoren, dass es eben in dem Fall die Gashauben die Gerüche auffangen. Und das, was dann übrig bleibt, ist überhaupt nicht mehr stinkend, sondern das riecht so ein bisschen wie halt Kompost, wenn er gut vergoren ist, das wird erdig. Hat auch noch ein bisschen Eigengeruch, aber es stinkt eben nicht mehr.
Jetzt hast du gerade gesagt, man macht da Strom draus, aber in vielen Biogasanlagen, da reden wir später noch drüber, wird auch Wärme gewonnen und werden damit sozusagen die Dörfer in der Nähe versorgt. Uwe, ganz kurz nur, du musst bitte aufpassen, du kommst ständig an den Tisch ran und es raschelt extrem laut. Bitte nimm deine Arme so oder so. Also wir haben hier ganz viele andere Geräusche, okay, während wir reden oder während du redest. Du musst dich ein bisschen besser, ja genau, ein bisschen weniger bewegen, vielleicht einfach, wenn okay, das geht.
Okay, soll man es nochmal wiederholen von eben oder ist das...
Nee, das ist gut, aber bitte ab sofort nicht mehr machen, weil das war jetzt sehr viel gerade.
Okay, danke.
Genau, okay, ich fange nochmal neu an. Jetzt hast du gerade gesagt, man macht da Strom, aber man kann ja auch Wärme machen. Gibt ja, da sprechen wir später noch drüber. Gibt ja auch viele Biogasanlagen, die schon die Dörfer in der Umgebung dann mit Wärme versorgen. Jetzt meine Frage nochmal zu diesen Rohstoffen. Und wir waren ja schon mal bei dir auf dem Dreh auf deiner Biogasanlage. Da hast du mir gesagt, Felix, im Grunde geht das wirklich mit allem, was man vergären kann. Und das ist im Grunde alles. Das ist Stroh, das sind Pflanzenreste, das ist Fleisch, sogar Müll könnte man nehmen, wenn der denn dementsprechend in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Und alles das, was da an Energie drin ist, das sind gigantische Mengen. Das könnte man eigentlich alles nehmen, weil das Problem ist ja oft, dass die Leute sagen, hey, diese Sachen könnte man auch essen. Also Teller oder Tank, wie beim Biodiesel im Auto, wäre es dann hier auch die große Frage, muss man denn da solche edlen Rohstoffe reinnehmen oder ist das wirklich dann auch genug da, wenn man jetzt Reststoffe nehmen würde?
Du hast völlig recht. Also es gibt jede Menge Reststoffe, die bisher auch noch nicht genutzt werden. Das würde für mehr Biogas reichen, als wir heute erzeugen. Die werden teilweise aber noch nicht systematisch genug erfasst. Also das einfachste Beispiel ist natürlich die grüne Tonne, wo viele Leute zu Hause ihre organischen Reststoffe reinschmeißen. Das wird teilweise passiert es, teilweise passiert es nicht, also etwa die Hälfte nur des Potenzials wird wirklich genutzt. Das geht oft auch noch in Kompostierungsanlagen, ohne das energetisch zu nutzen. Es wäre viel, viel sinnvoller, das alles energetisch zu nutzen durch eine Vergärung. Das alleine reicht aber bei weitem nicht. Es wäre ansonsten noch sehr hilfreich, wenn wir wirklich systematisch auch die Reststoffe aus landwirtschaftlichen Kreisläufen nutzen. Also mein Beispiel hatten wir eben schon genannt, also Gülle und Mist aus der Tierhaltung, das wird bisher nur zu weniger als der Hälfte wirklich genutzt. Das könnte ebenfalls noch einen großen Beitrag leisten. So, und der dickste Posten, hattest du eben genannt, ne, das sind eben Nahrungsmittel, die man extra anbaut und dann für Energie verwendet. Das ist ganz übel angesehen, weil man das Gefühl hat, oh, das Essen fehlt dann irgendjemandem, der eben nicht genug zu essen hat. Auf den ersten Blick ist das nachvollziehbar und wird auch ein bisschen befeuert durch eine durchaus sinnvolle Moral, dass wir eben wirklich für alle Menschen dafür sorgen sollten, dass sie genug zu essen haben. Wenn wir das aber tun wollten und gucken würden, wie man die Flächen, landwirtschaftlichen Flächen besser nutzt, da müssten wir uns in erster Linie die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass 60% unserer landwirtschaftlichen Flächen für die Erzeugung von Tierfutter genutzt werden. Das ist ein bisschen viel. Wir wissen auch alle, dass der Fleischkonsum eher zu hoch ist in Deutschland, ernährungsphysiologisch und eben auch, was die Landschaftsnutzung angeht. So, das ist tatsächlich aber so, dass noch hauptsächlich Mais in Biogasanlagen eingesetzt wird und dieser Mais wird kritisch gesehen. Das macht nicht wirklich Sinn, denn Mais ist durchaus ein sinnvolles Glied in der landwirtschaftlichen Fruchtfolge. Der wächst auch da, wo man eben kein Brotweizen anbauen kann. Und dieses Bashing von Mais in Biogasanlagen ist eigentlich fachlich nicht wirklich fundiert. Trotzdem darf man die Frage stellen, muss es denn unbedingt Mais sein oder könnten wir nicht komplett auf Reststoffe umsteigen? Zum Beispiel den Stroh von dem Mais und die Körner für Popcorn benutzen oder für Kunststoffe oder für sonst was verwenden. Ja, kann man. Und das würde auch reichen für mehr Biogas, als wir heute insgesamt gewinnen. Deswegen kurz gesagt, ja, man kann Mais dafür einsetzen und tut es, weil es derzeit das Billigste ist. Also das, wo am meisten bei rauskommt für die ja auch teure landwirtschaftliche Arbeit, die da reingeht. Aber nötig wäre es nicht für 1-2 Cent mehr pro Kilowattstunde oder sagen wir mal 3 pro Kilowattstunde würde das überhaupt auch ganz ohne irgendwelche Anbaubiomasse auskommen, das System.
Ja. Okay, das heißt, wir könnten das komplett mit Müll betreiben, wenn man so will, oder mit Abfällen.
Ja, genau, das ist eben Müll und Abfälle ist schon mal also rechtlich eine große Unterscheidung zwischen den beiden. Aber sagen wir, den Fraktionen, die gärfähig in unseren Abfällen drin sind, das ist eine Größenordnung von 6-7 Millionen Tonnen, die man da noch erfassen kann. Allein die Größenordnung macht einem ja klar, dass das ein richtiger Haufen Zeug ist. Ansonsten aber Reststoffe oder Nebenprodukte im landwirtschaftlichen Zyklus. Also Stroh ist nicht Abfall oder Müll. Stroh ist einfach ein Nebenprodukt der Getreideproduktion. Und wenn man die Anlagen ein kleines bisschen modifiziert, vielleicht auch noch ein bisschen investiert in die entsprechende Technik vor Zerkleinerung oder auch Einbringtechnik, dann kann man das komplette Stroh, soweit es sammelbar ist auf den Äckern, ist auch nicht so ganz ohne, braucht eine bestimmte Technik der Erfassung, geht aber, ist ausprobiert, funktioniert in tausenden von Anlagen inzwischen, da könnte man komplett dafür nutzen. Und das im Stroh enthaltenen Dünger, also die Nährstoffe, die da drin sind, die kann man nach der Vergärung in Form der Gärreste wieder auf den Acker bringen. Die gehen nicht verloren, weil das Biogas besteht ja nur aus Methan und CO2. Das heißt, alles, was an Nährstoffen da drin ist, an Mineralien, bleibt im Biogas bleibt in dem Substrat enthalten und ist in den Gärprodukten am Ende noch drin. Und deswegen sprechen wir da auch nicht von Gärresten, sondern das ist ein wertvoller Biogasdünger, der in der Landwirtschaft auch sehr beliebt ist und der eine ganze Menge synthetisch erzeugter Düngemittel überflüssig machen kann. Also noch so ein Nutzen, den wir jetzt eben noch nicht erwähnt hatten, aber da ist wirklich ist diese Biogastechnologie nochmal Gold wert, um uns unabhängiger zu machen von Düngemittelimporten oder von einem hohen Energieeinsatz für die Düngemittelerzeugung.
Aber da verdienen ja einige große Konzerne dann weniger Geld, genauso wie bei dem Strom und bei dem Gas. Da habt ihr wahrscheinlich große Schlachten zu kämpfen. Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich doch nochmal. Wenn du sagst, aus dem Gas wird Strom und Wärme, wie wird das denn dann eigentlich tatsächlich gemacht?
Das muss man sich so vorstellen, die Biogaserzeugung in diesem großen gedämmten Behälter, das ist ein bisschen so eine schlickige Suppe, in der das Gas entsteht. Da wird das Gas steigt auf in Blasen und wird oben aufgefangen und unter einer Kunststoffhaube wie so eine Art Luftblase oder sagen wir mal ein Luftballon aufgefangen. So, und was machen wir dann damit? Es wird überwiegend zu 95% direkt am Ort der Entstehung erstmal durch einen Filter geschickt und dann in einen Motor gebracht. Und in diesem Motor wird das Biogas genauso eingesetzt, wie man ansonsten Diesel einspritzt oder Benzin oder eben von mir aus auch Erdgas als Motorantrieb. Und dieser Motor treibt einen Generator, der macht Strom und der Strom wird ins Netz geschickt. Das ist die Haupteinnahmequelle der Biogasanlagen. Dieser Motor macht aber, wie alle Motoren, das ist die Krux eigentlich der Motoren im Automobilsystem, eher mehr als die Hälfte Energie zur Wärme und nur den kleineren Teil zur Antriebsenergie. Und das ist da auch so. Diese Motoren sind schon viel effizienter als die Autos, Motoren in den Autos, die so rumfahren. Aber dennoch entsteht ein Haufen Wärme und diese Wärme wird einerseits für die Heizung der Fermenter benutzt, ist aber nur ein kleiner Teil. Und der Rest dieser Wärme aus dem Kühlwasser und auch aus den Abgasen, aus einer Abgas-Wärmerückgewinnung, wird über Rohrsysteme dahin geleitet, wo wir Wärme brauchen. Das ist dann zum Beispiel ein Stall, der geheizt werden muss. Schweinestall, Hühnerstall, das sind die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude. Aber es ist so viel Wärme, dass man ganze Dörfer oder Stadtteile damit heizen kann, indem man da eine Warmwasserleitung hinlegt, einen Wärmering baut und über dieses Netz von Verzweigung in die Häuser legt. Und über dieses Netz, über diese Wärmenetze können wir Millionen von Menschen mit Wärme versorgen, ohne dass die selber eine Heizung im Haus haben müssen.
Und ganz kurze Zwischenfrage nur von Robin, bevor du die nächste Frage stellst. Ich habe auch die Möglichkeit, das Gas ja zu transportieren, hin weiter weg zu den nächsten Dörfern und dann da sozusagen so ein Blockheizkraftwerk. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Mit über 90% läuft das, also im Drehmoment, im Optimum, und die Abwärme wird, also 40% Abwärme und 40% oder 45% Strom und 45% richtig. Wärme, und so kommst du dann auf einen Wirkungsgrad von um die 90%, das ist ja irre gut eigentlich.
Ja, das ist der große Vorteil von Kraft-Wärme-Kopplung. Kraft-Wärme-Kopplung ist ja das Prinzip, eben beides zu nutzen, bei der Stromerzeugung im Kraftwerk nicht nur Strom zu machen, sondern die dabei unvermeidlich entstehende Abwärme auch zu nutzen. Das haben wir in diesen Motoren an den Biogasanlagen, Blockheizkraftwerken, sagen wir dazu, BHKW, haben wir das sozusagen im Prinzip schon. So, und das ist halt die Frage, die meisten Biogasanlagen stehen halt nicht gerade in der Innenstadt oder eben im Dorf drin, sondern die stehen eher mal 1, 2, 3 Kilometer draußen. So, und da war das in der Vergangenheit mit der Wärmenutzung oft nicht so einfach, und man hat dann Wärmeleitungen gelegt, um dann das nächste Dorf zu erschließen oder auch nur einen kleinen Weiler. Das war oft nicht so befriedigend. Aber jetzt haben wir die kommunale Wärmeplanung. Jetzt machen sich viele Städte und Dörfer Gedanken darüber, wo sie in Zukunft klimaneutrale Wärme herkriegen. Erstens. Mhm. Und zweitens, bei den Biogasanlagen einen neuen Trend dazu, zu sagen, ich muss ja nicht das ganze Biogas an der Biogasanlage selbst verstromen und dann den Strom über eine Leitung wegschicken, sondern genau wie du sagst, ich kann ja einfach eine Gasleitung, Rohgasleitung, ins nächste Dorf bauen. Das sind dann mal 2, 3, das sind auch mal 5, 6, 8 Kilometer Entfernung. Mhm. Wird ein Rohr in den Acker gelegt, das ist billiger als eine Stromleitung. Der Graben ist das teuerste. Und dann kann ich das Biogas dorthin leiten, wo die Wärme gebraucht wird, und dort das Blockheizkraftwerk installieren, dort den Strom erzeugen. Und dann bin ich mit der Wärme ganz nah da, wo sie gebraucht wird. Weil Strom kann man gut transportieren über Entfernung, Gas auch, aber Wärme nicht. Die Wärme sollte da entstehen, wo sie auch gleich genutzt wird, oder andersrum, ich sollte halt die Wärmeerzeugung in die Nähe der Wärmeträger legen. Das heißt, ich baue einen Ortsrand, ein sogenanntes Speicherkraftwerk, ich baue da ein BHKW hin, schicke das Biogas aus der Biogasanlage, die dann vielleicht ein paar Kilometer weg ist, zu diesem Standort, erzeuge dort den Strom, stecke dort die Wärme in einen großen Speicher und versorge aus diesem Speicher heraus das Dorf.
Das ist irre. Also hört sich super cool an.
Geniales Konzept. Das war richtig gut einmal auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, jetzt haben es auch viele nochmal ein bisschen besser verstanden. Also zumindest ich auch nochmal. das ist wirklich genial. Und man fragt sich manchmal, wenn man sowas hört, wieso machen wir das eigentlich nicht die ganze Zeit schon? Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das war jetzt nicht die Frage. Wir wollen natürlich, jetzt haben wir viel von dir gehört, wie das sehr gut funktionieren kann. Jetzt müssen wir aber auch mal, das ist ganz wichtig, ja, auch auf Kritik eingehen oder Vorurteile, Ängste, die Menschen da draußen haben gegenüber so einer Technologie. Und dann hört man zum Beispiel manchmal, dass Biogasanlagen sogar mehr Energie verbrauchen, als sie eigentlich erzeugen. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ne?
Also es gibt im Zeitalter des Internets und der Desinformationsblasen die wildesten Spekulationen über alles Mögliche. Ich kann mir das sogar herleiten, aber es ist Quatsch. Also es ist absolut Unsinn. Die Biogaserzeugung braucht ein kleines bisschen Wärme eben für den Fermenter, also weil der einfach die Substrate auf so eine Körpertemperatur aufgeheizt werden müssen, bis die Bakterien da drin arbeiten können. Das ist aber wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Es gibt eine durchaus ernstzunehmende Befürchtung, dass der Klimaschutzeffekt von Biogasanlagen nicht hält, was er verspricht. weil der Klimaschutzeffekt besteht ja dadurch, dass ich jetzt hier das Methan, also das Biogas, erzeuge aus Rohstoffen, die bei ihrer Vergärung sowieso CO2 freisetzen würden. Das heißt, das ist sehr kurzfristig tatsächlich klimaneutral oder wenigstens deutlich klimafreundlicher. Klammer auf, ich brauche ja auch für den Anbau von Anbaubiomasse oder für den Transport der Rohstoffe auch ein bisschen Diesel oder sonst wie Energie. Ich brauche Antriebsenergie für das Rührwerk in der Biogasanlage. Diese Behälter werden ja umgerührt und Pumpen hin und her gepumpt, das Material von dem ersten Gärer in den Nachgärer, solche Sachen. Das frisst ein bisschen natürlich der Energieeffizienz weg und sorgt auch dafür, dass ein kleines bisschen an CO2, oder überhaupt Emissionen entstehen. So, und jetzt ist die Befürchtung folgende. Wenn das Methan aus dem Biogas oder das Biogas selbst durch Lecks entweicht, dann kriegen wir mehr Methan in die Atmosphäre und das Methan ist je nach Betrachtungsweise zwischen 21 und 80 Mal wirksamer als das CO2 selbst. Das heißt, wenn ich so 5, 6, 8% mit Biogasemissionen habe aus der Biogasanlage, dann wird der Klimaschutzeffekt durch die CO2-Minderung im Energiesektor kompensiert oder sogar überkompensiert durch den Klimaschaden, den das Methan aus den Methanlecks anrichten kann. So, und das ist eine ernstzunehmende Geschichte. Das haben allerdings die Biogaskollegen in Deutschland schon sehr früh erkannt. Und zwar deshalb, weil ihnen das teure Biogas am Anfang durch unerkannte Lecks verloren ging. Das ist ja teuer erzeugt und da sind die alle natürlich auch hinterher gewesen, solche Verluste zu vermeiden. Deswegen werden in Deutschland systematisch in den Biogasanlagen Leckkontrollen gemacht und gegenüber den Anfangszeiten, als man das technisch noch nicht so im Griff hatte, können wir heute davon ausgehen, dass die Leckrate, also entweichendes Methan in der Dimension, auf eine Dimension reduziert wurde, wo man sagen kann, nein, es ist ein positiver Klimaschutzeffekt in den Biogasanlagen. Klammer auf. Darf ich noch?
Ja.
Schwarze Schafe ausgenommen. Es gibt wie bei vielen Technologien eine große breite Masse und es gibt natürlich auch Ausreißer und deswegen will ich das nicht ausschließen, dass es auch noch Negativbeispiele gibt. Aber im Großen und Ganzen haben wir das technisch wirklich gut im Griff.
Ich mache gleich noch die zweite Geschichte hinterher, sorry Felix, weil das passt natürlich perfekt zusammen mit einem anderen Vorurteil meiner Meinung nach. Und zwar gibt es ja auch, und das kenne ich auch ehrlich gesagt noch so, von ganz, ganz früher, da war irgendwo eine Biogasanlage, ich bin ein bisschen auf dem Dorf groß geworden, da stört das nicht so sehr, weil da riecht eh alles nach Dünger. da war dann so eine Biogasanlage und die hat man schon immer wieder gerochen. Ja? Und das ist ja auch so ein Vorurteil, die stinken dann. Jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber jetzt komme ich auf den Gedanken, wenn es natürlich diese Leckagen gab von dem Methan, das ist ja genau das, was eben dann stinkt, und die jetzt sozusagen über die Jahre, so wie ich dich verstehe, das gelöst wurde, das Problem, dass eben da keine Lecks mehr entstehen und nicht mehr Methan austritt, dann ist vielleicht auch dadurch das Problem mit diesem Geruch besser geworden und so? Also was sagst du zu dem Thema, dass die stinken?
Also das ist einfach nicht so. Es liegt sogar in der Natur der Sache, wenn man insbesondere Gülle und Mist mit vergärt im Biogas, dass man per se eine Geruchsreduzierung hat von Anfang an, weil Gülle und Mist, das in der frischen Form auf den Acker ausgetragen wird, naturgemäß ganz schön riecht. Auch wenn es modern eingetragen wird in den Boden, dann allerdings auch schon viel weniger. Also es wird heute mit Schlauchsystemen eingebaut, die praktisch direkt erlauben, dass man direkt nach der Ausbringung das mit Erde bedeckt, da merkt man das auch kaum noch. Aber es gibt auch noch Gülle-Lager, die offen als Gülle-Lagunen oder so Speicher in der Landschaft stehen, die können schon noch mal riechen, unter bestimmten Bedingungen auch mehr. Wenn ich das gleich in eine Biogasanlage bringe, dann werden alle schlechten Gerüche aufgefangen und das, was hinterher da rauskommt aus der Biogasanlage, das riecht auch noch, aber es stinkt nicht mehr. Aber die Gärreste sind also geruchstechnisch eine deutliche Verbesserung. Was noch riechen kann an Biogasanlagen, ist, wenn frische Gülle gebracht wird, eingebracht wird und da wird ein bisschen geplempert oder da ist fährt natürlich auch dann das Behältnis mit Verschmutzung vom Stall auf die Biogasanlage und der Gerres-Sickersaft manchmal an Silos, der kann noch ein bisschen riechen, aber im Großen und Ganzen sind unsere Genehmigungsauflagen auch dermaßen streng geworden, also wann immer das droht, dass ich davon ausgehen würde, ey, wer sagt Biogas, das ist eine Technologie, die stinkt, der sollte sich's mal aus der Nähe angucken.
Anriechen aus der Nähe.
Ich kann es ja nur bestätigen, als wir da auf dem Video, auf dem Dreh waren bei euch, da habe ich überhaupt nichts gerochen, war völlig überrascht, dass es wirklich, also war jetzt, wenn ich über ein Feld laufe, also war ja kein Gestank in dem Sinne. Also da haben wir ja schon mal jetzt zwei Vorurteile aufgeräumt. Die brauchen viel Strom fürs Rührwerk, für alle möglichen Sachen. Deswegen stehen wahrscheinlich auch neben vielen Biogasanlagen immer Solaranlagen noch in als Add-on, weil das einfach billiger Strom ist, ne? Habe ich jetzt auch öfter schon gesehen, dass da große Felder damit mit Solar voll sind und sie stinken nicht. Wie sieht's denn aus mit Umweltbelastung, Nitrat im Grundwasser beziehungsweise gibt's da irgendwie eine Brand- oder Explosionsgefahr, wenn da jetzt Methan ist? Ja, das könnte auch mal brennen und explodieren, oder nicht?
Hoppla, das sind jetzt gleich drei Themen. Also räumt es mal der Reihe nach ab. Der Energiebedarf für die Anlagen selber, der hält sich in einem relativ kleinen Bereich. Also der Strom, gemessen an dem Stromoutput, liegt im einstelligen Prozentbereich. Das zweite war Solaranlagen im Zusammenhang mit Biogas. Ja, das ist auch vernünftig, aber das liegt daran, dass viele Landwirte überhaupt Solaranlagen betreiben. Die haben am meisten Platz dafür. Die allermeisten Anlagen, die heute erneuerbaren Energien erzeugen, sind natürlich irgendwo auf dem Land und oft sind Landwirte daran beteiligt, mindestens als Verpächter für die Windanlagen. Dann war Explosionsgefahr. Es gibt Bereiche, also da, wo tendenziell mal Biogas austreten könnte, die als Explosionsschutz geschützte Zonen, Exschutzzonen speziell vor Zündquellen geschützt werden müssen. Aber Explosionen auf Biogasanlagen gibt's eigentlich nicht. Was mal passieren kann, ist, wenn richtig unbedarfte Handwerker gerufen werden oder von als meist oft als Subunternehmen eingesetzt werden, dass so ein voller Gasbehälter mal angezapft wird oder eine Begebenheit, da hat einer mit einer Flex das Biogasrohr durchgeflext, weil er was verlegen sollte und hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da ja noch Gas drin ist, dann macht's wuff und dann ist es verbrannt. Das ist einfach weg. Das explodiert nicht. Da ist ja zur Hälfte CO2 drin. Das ist also weniger problematisch noch als Erdgas konzentriert. Trotzdem ist damit nicht zu spaßen. Also man muss wirklich auch fachlich damit sich auskennen und wissen, dass man auf einem, na sagen wir mal, auf einer offenliegenden Fermenter ohne sein Gasdach da trotzdem nicht drauf rumpaddeln darf. Also es gibt immer noch, zum Glück wenige, aber es gibt immer noch ab und zu mal Unfälle, Klammer auf, ja, wo gibt's sie nicht. Die sind meistens durch teilweise haarsträubende Unachtsamkeiten zu erklären. Die Technik selber ist wirklich gut im Griff. So, und da war noch was du gefragt hattest, was war das
noch? Genau, ich hatte noch mit dem Nitrat im Grundwasser, so Umweltbelastung. Ah,
ja.
Okay.
Ja, das ist ein heißes Thema. Da ist übrigens Biogas auch wieder stärker Lösung als Problem. Es wurde als Problem angesehen, dass viele Biogasanlagen in Regionen entstanden sind, wo auch schon viel Viehhaltung ist. Und da, wo viel Viehhaltung ist, müssen die Tierhalter irgendwo hin mit der Gülle. Und natürlich setzt man die gerne als Dünger auf dem Acker ein, aber wenn man viel Dünger auf dem Acker einsetzt und der stickstoffhaltig ist und nicht unmittelbar von den Pflanzen aufgenommen wird, dann kann das ins Grundwasser durchsickern und das Grundwasser mit Nitraten anreichern. Das wird sehr, sehr kritisch gesehen, insbesondere von den Wasserwerken, die aus dem Grundwasser dann Trinkwasser gewinnen und sich an sehr strenge Grenzwerte halten müssen, weil Nitrat im Grundwasser, im Trinkwasser, das gehört da einfach nicht hin. So, und Biogasanlagen haben dann dieses Problem verlagert. Da wurde dann nicht die Gülle ausgebracht, sondern erst kam das in die Biogasanlage und hinterher dann die Biogas-Gärreste. Die wurden genauso auf den Äcker ausgebracht und die hatten aber auch genauso natürlich noch Nitrate drin, weil sie eben selber auch Bestandteil dieses eigentlichen Nährstoffes sind. Da hatte man dann auf einmal nicht mehr die Tierhaltung so im Blick, sondern sind die Biogasanlagen in den Blick geraten als Nitratquelle. Das ist tatsächlich in einigen Regionen nicht unproblematisch, wo wir sowohl Tierhaltung als auch viele Biogasanlagen regional in einer hohen Konzentration haben. Das wird sich so schnell auch nicht auflösen, weil die Biogasanlagen kann man sich nicht mal eben auf den LKW laden und woanders hinfahren. Was man aber machen kann, ist diese Gärreste, die Gärprodukte trocknen und woanders hin transportieren und damit auch die Nährstoffe exportieren. Das ist ein Beitrag zur Lösung des Problems, aber kein idealer. Das heißt, grundsätzlich muss man gucken, dass die sehr hohe Nitratbelastung auf landwirtschaftlichen Flächen, also sehr hohe Nitratversorgung, die dann zu einer Belastung werden kann, dass man dem durch entsprechende gute landwirtschaftliche Praxis und auch durch eine gute Strukturpolitik Einhalt gebietet. Ein Bestandteil davon wäre aber eben wirklich alle Gülle und allen Gülle und Mist durch Biogasanlagen zu vergären, was das Problem entschärft und generell sich zu überlegen, ob wir wirklich so viel Fleisch in Deutschland produzieren müssen.
Okay, jetzt haben wir ja sehr viel über die technische Umsetzung geredet und auch über Kritik rund um den Rohstoffe und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber ganz kurz nochmal. Sorry, da war irgendein Geräusch im Hintergrund. Ah ja. Ist da irgendein Geräusch im Hintergrund bei dir? Nee. Okay, ich mach nochmal. Alles gut. Jetzt haben wir ganz viel über die technische Umsetzung geredet und auch über Kritiken rund um die Rohstoffe und alles. Jetzt müssen wir aber auch mal aus Liebe Geld kommen, weil gerade die erneuerbaren Energien sind ja manchmal verschrien, zumindest von Kritikern. Oh, da muss hier aber richtig ordentlich subventioniert werden. Das funktioniert ja alles nicht, das ist nicht wirtschaftlich. Unabhängig mal davon, dass die fossile Industrie massiv subventioniert wird durch Steuervorteile. Wie sieht es denn aus? Kann so eine Biogasanlage denn wirtschaftlich betrieben werden ohne Subvention?
Das ist durchaus denkbar. Also ich rechne damit, dass das in spätestens 10 Jahren der Fall sein wird. Also dass die Biogasanlagen, die jetzt entstehen, nach ihrer Förderperiode auch wirtschaftlich arbeiten können. Das hängt mit, wenn ich da auch nochmal kurz ausholen darf, muss ich in dem Fall. Wir haben sehr günstigen Strom aus Wind und Sonne. Und das in Hülle und Fülle und eben aber leider immer nur, wenn Wind da ist und die Sonne scheint. Biogas sollte in diesen Zeiten gar nicht erst versuchen, Strom zu erzeugen. Also man sollte als Betreiber von der Anlage gar nicht versuchen, in diesen Zeiten Strom zu erzeugen, weil der Strompreis dann sehr billig ist. Er geht ja sogar nicht nur auf Null, sondern sogar auf unter Null, Klammer auf, was wiederum auch an fossilen und eben nicht flexiblen Kraftwerken liegt, die deren An- und Abschaltkosten dadurch sich ausdrücken. Aber in diesen Zeiten, in denen wir so viel Wind und Sonne haben, dann noch Biogas aus Biogas Strom zu erzeugen, kann wirtschaftlich nicht vernünftig sein. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir über 1000 von fast 9000 Jahresstunden schon Strompreise am Großhandelsmarkt von unter 2 Cent pro Kilowattstunde. Das ist bei weitem außerhalb der Wirtschaftlichkeit. Wir brauchen für Biogas tatsächlich irgendwo einen Strompreis, der traditionell liegt der so gegen 20 Cent pro Kilowattstunde, also drastisch höher. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn wir an 60%, 70%, 80% der Zeit den billigen Strom aus Wind und Sonne haben, dann können wir uns leisten, eben aus den wertvollen Kraftwerken und den wertvollen Energiequellen, die man gezielt einsetzen kann, die man dann genau hat, wenn man sie braucht, in diesen Zeiten ein bisschen mehr Geld für Strom ausgibt. Im Mix wird die Stromversorgung in der Zukunft auf lange Sicht auf jeden Fall billiger, als sie heute ist, fossil. Kurzzeitig oder für eine gewisse Zeit wird sie noch etwas teurer werden. Nicht etwa durch Wind und Sonne, sondern durch die Leitungen, die wir brauchen, um Wind und Sonne auch in den Zeiten von Übererzeugung nutzbar zu machen und in irgendwelche Speicher reinzubringen. Biogas ist, was das angeht, genau ein Mittel, das sowohl sehr schnell zur Verfügung steht, um in die Lücken reinzugehen und Da haben wir die Funktion, nicht etwa jetzt mit Wind und Sonne zu konkurrieren, sondern endlich die Kohlekraftwerke stillzulegen. Die Kohlestilllegung ist der entscheidende Schritt in der Energiewirtschaft zur Defossilisierung, für den Klimaschutz. Klammer auf, ja, wir müssen auch im Autoverkehr was machen, dass die Verbrenner endlich von der Straße kommen. Ja, wir müssen auch in anderen Bereichen landwirtschaftlicher Emissionen zum Beispiel irgendwann was tun. Wir müssen im Wohnungsbau endlich die Heizung mit fossilen Heizungen ablösen. Die Industrie muss auch was tun, die will sich auf Wasserstoff umstellen. Für alles gibt es Lösungen. Und für die Lösung im Strombereich kann Biogas einen ganz wertvollen Beitrag leisten und eben insbesondere in den Zeiten einspringen, wenn Wind und Sonne fehlen, die sogenannte Residuallast decken, also die Restlast, die man nicht aus den fluktuierenden Erneuerbaren rauskriegt.
Weil danach suchen ja immer alle, und das sagen auch die Kritiker immer, ne? Die sagen dann immer so, ey, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, dann erzählt man den Leuten immer schon, ja, dafür gibt's dann Speicher, dann kommt sie, ja gut, aber die Speicher muss man ja alle noch aufbauen und so weiter und so fort. Aber da ist natürlich dann ja genau die Biogasanlage so ein genau fehlender Baustein. Wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint, dann pupsen die Bakterien und erzeugen dadurch Strom und wunderbar. Die brauchen keine Sonne, keinen Wind, die können das auch in der Nacht machen oder wenn es kalt ist im Winter, das ist ja einwandfrei.
Ja, und du kannst es vor allen Dingen alles speichern, ne? Also du kannst die Moleküle halt speichern. Das ist halt das Ding. Du kannst es über Monate irgendwo in irgendwelchen Tanks speichern. Das ist ja jetzt eigentlich total interessant, vor allen Dingen, wenn du die Wärme noch mit dazu nimmst. Lieber Uwe, du hast das eben gesagt, beim teuren Strom können die Biogaskraftanlagen, die großen Blockheizkraftwerke sehr schnell sehr viel Strom liefern, den Strompreis entlasten und dabei viel Wärme produzieren. Jetzt habe ich aber ganz oft auch viel zu viel Strom bei den Erneuerbaren in den Netzen, vor allen Dingen, wenn die Sonne zu viel da ist, haben wir es heute schon oft. Da könnte man doch mit diesem ganz billigen Strom, jetzt lass mich jetzt mal spinnen, auch Wärmepumpen sehr billig betreiben und damit auch eure großen Wärmespeicher mit voll machen. Also macht man den Wärmespeicher einfach viel größer. So macht es, glaube ich, auch viel in Dänemark, dass man riesige Vorhaltebecken mit riesigen Tausenden von Kubikmetern Warmwasser dort speichert und damit dann im Grunde die Bevölkerung zumindest erstmal per se im ländlichen Raum versorgt mit Wärme und mit Strom dann am Ende, oder?
Richtig. Aber lass uns das mal kurz abschichten, weil das ist wirklich insgesamt eine sehr komplexe Geschichte. Wir kriegen ja Strom und Windstrom, also Solarstrom und Windstrom über Mengen in enormen Dimensionen, die schon kaum noch durchs Netz passen. Die werden natürlich auch gespeichert in Batterien. Also ich mache darauf aufmerksam, die Batterien sind sehr rasch und sehr, sehr viel billiger geworden in den letzten Monaten, Jahren sowieso. Da werden dann auch nennenswerte Strommengen in den Batterien eingespeichert und verfügbar gemacht für Zeiten, in denen Wind und Sonne fehlen. Das deckt ja schon mal einen Teil. Aber die meisten dieser Speicher haben eine Reichweite von 1, 2, ja zunehmend 4 oder vielleicht auch mal ein paar Stunden mehr. Das heißt, genauso schnell wie die voll sind, sind sie auch wieder leer. Und die Zeiten, in denen wir wirklich Strom brauchen, sind länger und da können wir tatsächlich auf die Gasvorräte zugreifen, die sich in Biogasanlagen unter diesen Gasblasen sammeln. Nicht nur das, die werden ja auch irgendwann mal leer, das reicht auch nicht für viele Tage. Aber die Biogasanlagenbetreiber lernen gerade aus ihren Substratvorräten, also egal ob es jetzt Mais-Silage ist oder Stroh oder Grassilage oder was auch immer, mehr zu füttern und auch die Gaserzeugung nach oben zu bringen. Und eben genau in diesen Zeiten, wo wir längeren Bedarf haben, als die Batterien je decken können, Strom zur Verfügung zu stellen. Und das ist völlig recht. Die Frage, wie ist denn das jetzt mit der Wärmenutzung? Da kommen wir in zwei Schritten dazu. Der erste Schritt ist der, wenn wir den Strom nur dann erzeugen, wenn der Strom wirklich gebraucht wird, dann wissen wir aber noch lange nicht, dass das auch die Zeiten sind, in denen es kalt ist und geheizt wird. Passt schon mal relativ gut, ne, morgens und abends, aber naja, es kann ja schon mal sein, dass es eben kalt ist und windig und deswegen genügend Strom im Netz und dann betreibe ich die BHKWs nicht, aber es ist kalt, also ich brauche Heizung. Deswegen müssen wir umgekehrt, wenn es eben kalt ist und oder von mir aus warm ist und windschwach und die Wolken bedeckt sind. Also ich brauche Strom aus der Biogasanlage, erzeuge Wärme, die brauche ich in diesem Moment aber vielleicht gar nicht. Die muss in große Wärmepufferspeicher rein. Und das machen die Dänen, genau wie du gesagt hast, im großen Stil. Die stellen also überall in Dänemark, kann man das sehen, sieht ein bisschen aus wie Getreidespeicher, stimmt aber nicht, sind Wärmespeicher, große Töpfe mit warmem Wasser und dicker Dämmung drumherum. Und die können nicht nur Stunden, sondern Tage oder Wochen sehr hohe Temperaturen halten, weil die ja nur eine relativ kleine Oberfläche haben. Und da holt man die Wärme dann raus, wenn man sie braucht. Ganz einfach mit Wasser. Wie eine Zentralheizung mit einem Pufferspeicher, nur es geht eben um ein paar tausend Kubikmeter. So, und die erlauben mir jetzt, den Strom dann zu erzeugen, wenn ich den Strom brauche, aber die Wärme trotzdem dann zu haben, wenn ich die Wärme brauche. So, und wenn ich diese Speicher einmal in der Landschaft stehen habe, dann kann ich die natürlich auch nutzen. Sagen wir mal so, die Biogasanlage läuft eine Weile nicht, weil genügend Strom im Netz ist, weil stark Wind weht. Ich rede jetzt von Wind, weil der natürlich im Winter auch stärker verfügbar ist. Der ganze Windstrom wird gar nicht gleichzeitig verwertet. Er ist also praktisch überflüssig. Dann kann ich mit einer Wärmepumpe oder auch direkt, beides ist möglich, je nachdem, wie die Effizienz in dem Netz ist. Ich kann dann Power to Heat einsetzen. Das ist das Schlagwort dafür, dass ich den überflüssigen Strom zu Wärme mache und den speichere ich in demselben Speicher ein. Der kriegt ja in dieser Zeit keine Wärme vom BHKW, weil der Strom ja schon da ist aus dem Wind. Jetzt haben wir aber so viel Windenergie, dass der sinnvollerweise zu Wärme gemacht wird und in dem gleichen Speicher zur Verfügung steht. Und das ist das Erfolgskonzept dessen, was wir nennen Speicherkraftwerke. Mach eine Wärmenutzung, die im ländlichen Raum die Wärme deckt, ohne dass wir dort fossile Energien verbrauchen, indem sie die Wärme aus den Speichern holt. Und der Speicher wird regelmäßig aufgeheizt bei Strommangel durch das Blockheizkraftwerk und bei Stromüberschuss durch eine Wärmepumpe oder andere Power-to-Heat-Technologien. Das ist das Konzept des Speicherkraftwerks. Und Robin hat ja schon am Anfang mal gesagt, wieso machen wir das eigentlich nicht öfter? Das frage ich mir auch.
Das hast du so perfekt auf den Punkt gebracht. Also man kann ja wirklich sagen, die Biogasanlagen, die stinken nicht, die nehmen uns kein Essen weg und die sind der wichtige oder einer der wichtigen Bausteine, um die Energiewende zu meistern. Und ja, sie können eben fossile Energieträger ersetzen. Das klingt doch alles ganz schön gut, muss ich sagen. Und wir sind leider auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt, aber das hast du gerade richtig schön zusammengefasst. Jetzt spielen wir aber noch mal ganz kurz zum Schluss Wünsch dir was. Machen wir heute einfach mal eine Wunschfrage an dich, Uwe. Wenn du einen Wunsch frei hättest, jetzt mal zum Abschluss, für die Zukunft der Biogasanlagen in Deutschland, was wäre das?
Wow. Das ist aber ein richtig anspruchsvoller Wunsch, weil ich habe ja eine ganze Liste, die sich hauptsächlich an die Politik richtet, was man machen kann, damit das Ganze noch häufiger funktioniert. Aber eine zweite Liste oder vielleicht kürzer auch an die Branche selbst. Wir haben nämlich viele Biogasanlagen, die noch nicht flexibel fahren. Die fahren noch in Grundlast und die müssen umgebaut werden. Und dieser Umbau eben von einem Dauerläufer, der jederzeit Strom erzeugt, auch wenn Wind und Sonne wehen, in Richtung eines flexiblen Speicherkraftwerks, der braucht Mut und Geld und Engagement. Und mein Wunsch ist an die Politik, dieses Engagement vielleicht noch stärker als bisher zu fördern. Da hat die Ampelregierung mithilfe der Union schon einen guten Schritt vorwärts gemacht. Mit dem Biogaspaket Anfang des Jahres, aber auch ein Wunsch an die Branche selbst, dass sie dieses Angebot nutzt und proaktiv selbst oder auch mit Partnern in diesen Umbau des vorhandenen Biogasanlagenbestands zu Speicherkraftwerken zu nutzen. Das ist mein Wunsch für die Branche.
Und das ist ein sehr guter Wunsch. Und für mich aus meiner BWLer, VWLer Brille haben wir ja einen ganz großen Punkt eigentlich noch gar nicht angesprochen gehabt, was das ja für gigantische Wertschöpfung ist, wenn du diese ganzen Anlagen baust bzw. weiter betreibst, die ganzen Jobs, die da entstehen, die Wertschöpfung, die im Land bleibt. Wir haben 76 Milliarden im letzten Jahr für fossile Importe ausgegeben. Das würde sehr stark reduziert, wenn wir so auf solche Technologien gehen. Die Jobs, die da entstehen, die Wertschöpfung vor Ort. Das ist ja sehr zukunftsweisend. Der Landwirt wird im Grunde mit seiner Biogasanlage ein Energiewirt. Ja, vielleicht nicht nur Biogas, sondern vielleicht auch noch ein Windrad. Das ist ja für den Landwirt auch eine unglaubliche Chance, für die ganze Volkswirtschaft an sich eine unglaubliche Chance. Wir haben das große Höfesterben seit Jahrzehnten, da hat sich nichts dran geändert. Und jetzt wäre das doch wirklich eine Perspektive, auch für die Landwirte zu sagen, das ist unser Ding, das könnten wir eigentlich für die Gesellschaft bereithalten, wenn wir hier vielleicht nicht mehr nur noch abhängig sein wollen von der Lebensmittelindustrie, die uns seit Jahren, Jahrzehnten gängelt. Oder ist das vielleicht auch ein so ein großer Pluspunkt, den wir hier noch gar nicht angesprochen hatten? Sorry.
Wenn ich das noch sagen darf, ja, ich glaube das auch. Also es ist eine Chance für den Mittelstand, weil dieser ganze Umbau ist ein Konjunkturpaket für ganz viele mittelständische Firmen, ne? Diese Motoren, die Speicher, die Technik, das sind mittelständische Firmen, die das machen. Wir haben dann die Biogaserzeugung im Inland, statt Erdgas zu importieren mit irgendwelchen großen Gaskraftwerken. Alles kokolores, viel zu teuer, macht uns abhängig von Importen, wo egal ob Ost- oder West-Abhängigkeiten sind ein Problem. Ja, und wir könnten damit die Wertschöpfung im ländlichen Raum substituieren, die da möglicherweise verloren geht durch Strukturwandel, sogar mehr als das. Das kann Wohlstand in den ländlichen Raum bringen. Aber dafür müssen sich natürlich auch viele Betreiber ein ganzes Stück umstellen. Und ich wäre jetzt, Felix, wenn du jetzt nicht sprechen würdest hier als Podcaster, ne, sondern müsstest ab morgen singen, würdest du dir ja auch vielleicht überlegen, ob das so einfach ist. Und also diese Umstellung, die ist eine Herausforderung, die braucht Ermutigung, die braucht Fürsprache, die braucht ein gutes Image und manchmal ist sie auch mit einem Generationenwechsel verbunden, ganz klar. Das macht nicht mehr jeder, der jetzt sagt, ich habe meine Biogasanlage 20 Jahre, jetzt bin ich über 60 und jetzt soll ich nochmal Millionen investieren in Speicherkraftwerk. Verstehe ich. Ist nachvollziehbar, braucht dann einfach möglicherweise einen Generationenwechsel oder eben neue Leute, die da hinkommen. Aber ich kann jeden ermutigen, der sagt, ich würde eigentlich gerne mein Geld in Zukunft mit klimafreundlichen Dingen verdienen. Mir macht das Spaß. Ich gehe auch in den ländlichen Raum. Ich möchte auch nicht in einer Großstadt wohnen. Sich da zu engagieren, das ist mit Sicherheit eine sichere Zukunft und sie ist klimafreundlich. Und ja, wir haben ja eben genügend Argumente zusammengetragen, wofür ich euch ganz herzlich danken möchte.
Genau, das müssen wir jetzt dir. Auch bei dir tun. Wir wollen uns einmal ganz doll bei dir bedanken, dass du hier warst, dass du uns so viele schöne Informationen geliefert hast und auch diese vielen Vorurteile mal so ein bisschen entkräften konntest. Also ich sag ganz herzlichen Dank an dich, Uwe, dass du hier warst. Ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr alle zugeschaut habt. Eure Fragen, Anmerkungen gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt hier gerade bei YouTube zugeschaut habt. Wenn ihr aber an den Podcast-Portalen uns einfach nur zugehört habt, dann könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne E-Mails schreiben. Anregungen, Feedback sind wir immer dankbar für. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank, es sei denn, Robin möchte noch eine kleine Sache sagen. Und schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt und schlagt uns gerne vor, über welche Themen wir noch reden sollen.
Ja, danke auch von meiner Seite an Uwe. Wirklich großartig. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein hier, dass du bei uns zu Gast bist. Und ja, mir fällt einfach nur noch ein blöder Spruch zum Schluss ein. Was soll sonst noch von mir kommen? Und zwar habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, in Zukunft heißt es dann, wer was wird, wird Energie wird.
Genau. Nicht schlecht, ja.
In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao. Danke. Tschüss.